Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt, guten Abend. Nach den israelisch-amerikanischen Angriffen auf den Iran und dem Tod führender Machthaber und Militärs stehen vor allem Fragen im Raum. Nach den Folgen des Krieges für die Region und die Welt, was das für Donald Trumps Politik heißt und wie sich die Machtverhältnisse im Iran neu sortieren könnten. Was die Angriffe auf Teheran und andere Städte und Regionen im Iran bedeuten, ist von außen schwer zu beurteilen. Das Internet im Land ist nur lückenhaft funktionsfähig. Die Diaspora versucht trotzdem, Kontakt zu halten zu Freunden und Familien. Zur Exilgemeinschaft gehört auch die iranische Künstlerin Parastu Foruha, 1962 in Teheran geboren, seit mehr als 30 Jahren lebt sie in Deutschland. Letztes Jahr wurde sie mit dem Gabriele-Münter-Preis ausgezeichnet. Sie versucht jedes Jahr im November in den Iran zu reisen, um an ihre 1998 vom iranischen Geheimdienst ermordeten Eltern zu erinnern. Sie gehörten zur oppositionellen Bewegung. Ich habe sie gefragt, was die Ereignisse seit Samstag für sie und die Menschen bedeuten, zu denen sie Kontakt hat.
Das ist sehr schwer einzuordnen. Vielleicht war das am Anfang Besonderes mit der Nachricht der Tötung von Khamenei ein Moment der großen Hoffnung oder Genugtuung da. Auch in den Iran war das zu hören. Es gab Rufe von den Fenstern raus, es gab Hupen und einen Moment der Befreiungsgefühl. Jedoch muss man daran denken, dass Kriege eskalieren und was ist, was im Moment im Iran passiert. Heute haben mich Bilder und Nachrichten aus Teheran erreicht, die zeigen verheerende Bombenangriffe auf unterschiedlichen Stadtgebieten. Sogar wurde ein großes Einkaufszentrum zum Boden gleich gemacht. Am ersten Kriegstag gab es Angriff auf eine Mädchenschule im Süden Irans mit bis jetzt gezählten 165 getöteten Kindern. Die Anzahl der Zivilisten, die zum Tode gekommen sind, wissen wir nicht. Von der Organisation Roter Halbmond habe ich heute gelesen, dass die der Anzahl der Getöteten über 550 bis jetzt gezählt haben. Aber was auf jeden Fall total außer Kontrolle gerät, ist dieses Ausmaß der Bombardierung, weil diese militärische Stützpunkte, sogar Polizeirevier, diesen Stützpunkten der paramilitärische Kräfte der Islamischen Republik, die sind alle in den Stadtvierteln, wo dicht besiedelt ist.
Es geht in der Debatte seit Samstag oft um völkerrechtliche, machtpolitische und geopolitische Fragen. Gibt es Fragen, die zu wenig oder gar nicht berücksichtigt werden?
Das Schicksal der Menschen im Iran, diese Menschen, die vor einem Monat so einen tapferen, mutigen Aufstand gegen dieses System gemacht haben und dann auch innerhalb von kurzer Zeit über 30.000 Menschen hat das Regime getötet. Diese Traumata tragen diese Menschen jetzt in sich und jetzt fallen auch Bomben auf ihre Köpfe. Heute hatte auch der Revolutionsgarde eine Mitteilung gemacht, dass wenn die Menschen auf die Straße kommen und Unruhe stiften, so in der Rhetorik von denen, müssen die mit harten Konsequenzen rechnen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Foruha, dann müssen Sie doch eigentlich dann den Satz von Donald Trump oder die Aufforderung an die Iranerinnen und Iraner, das läge jetzt in ihren Händen, sich ihren Staat zurückzuholen, ich formuliere es jetzt mal so, eigentlich als zynisch betrachten.
Das ist von Anfang an zynisch, dieser Angriff im Namen der Freiheit von Menschen im Iran zu markieren, ist wirklich perfide. Weil die Menschen haben sich gegen dieses System erhoben und die wurden so blutig niedergemacht. Jetzt, dass die Bomben fallen, und zwar in diesem Ausmaß, die Menschen haben überhaupt auch keine Zuflucht in dieser Stadt. Ich verstehe nicht, wie kann man überhaupt Kriege, wo Menschenleben so einfach draufgehen, in solche Rhetorik überhaupt verpacken. Ich bin ratlos nur.
Die Iranerin Parastoh Furuhar ist Künstlerin und politische Aktivistin und beschwert sich über fehlende Anteilnahme an der Zivilbevölkerung im Iran. Nach Venezuela und dem Iran scheint es zumindest nicht unwahrscheinlich, dass Donald Trump auch auf Kuba militärisch interveniert. Die Öllieferungen ins Land hat er schon weitgehend blockiert. Die Missstände durch die eigene Regierung in Kuba werden dadurch noch verschärft. Es fehlt an Medikamenten und Lebensmitteln. Das öffentliche Verkehrssystem existiert im Grunde nicht mehr und Strom gibt es nur punktuell. Der Tourismus, die wichtigste Einnahmequelle, ist drastisch heruntergefahren und die Versorgungslage wird immer schwieriger. Was ist unter diesen Bedingungen in der Kultur noch möglich? Peter B. Schumann hat sich umgehört.
Die Ankündigung der internationalen Buchmesse von Havanna klang im Januar noch ganz verheißungsvoll. Ehrengast sollte Russland sein und der 100. Geburtstag von Fidel Castro gewürdigt werden. Doch dann wurde kurz vor Beginn, Anfang Februar, dieses größte Kulturereignis Kubas abgesagt. Und zwar aufgrund der Verschärfung der Blockade durch die Regierung der USA. Die Verantwortlichen sahen sich gezwungen, gegenwärtig auf solche spektakulären Events zu verzichten und etwas kleinteiliger vorzugehen, wie Kulturminister Alpidio Alonso ausführt.
Die Arbeit der Kultureinrichtungen wird nicht eingestellt, genauso wenig wie die Produktion und die Förderung von Kultur. Doch ein Großteil dieser Arbeit wird künftig in den Kommunen stattfinden, dort, wo unsere Künstler wohnen.
Stadtteilkultur anstelle von größeren Ereignissen, wenn dort auch Müllberge die Luft verpesten. Auf jeden Fall soll Kultur tagsüber stattfinden, open air und frei von Kritik. Denn wenn etwas in diesem gebeutelten Land funktioniert, dann ist es die staatliche Kontrolle, die Zensur. Sie hat besonders den privaten Bereich im Visier. Kleinere Kunstgalerien und Konzerte oder Theatergruppen, wie beispielsweise das Kollektiv El Ciervo Encantado, der verwunschene Hirsch. Es ist berühmt für seine theatrale Vielseitigkeit und seine politischen Provokationen. Immer wieder wurden Stücke zensiert oder ganz verboten. Als sie jetzt auch noch einer Kommission zur Vorzensur vorgelegt werden sollten, hat die Leiterin Nelda Castillo die Reißleine gezogen. Ein Sprecher.
El Ciervo Encantado hat mit dem Kulturapparat des Regimes gebrochen und jegliche Beziehungen zum Theaterzentrum von Havanna und zum Kulturministerium eingestellt. Es will seine Stücke nicht länger der staatlichen Kontrolle ausliefern, sondern sein genuines Werk in einem Land verteidigen, in dem die freie Kultur einen hohen Preis bezahlt.
Noch ist nicht bekannt, wo und wie El Ciervo Encantado künftig in Havanna spielen wird. Für das Kollektiv ist der Bruch mit dem System ein notwendiges Zeichen des Widerstands. Und dazu gehört Mut in Kuba. Ihn haben auch Ernesto Ricardo Medina und Camil Sayas Perez in ihrem Internetprojekt El Cuartico bewiesen. In kurzen Kommentaren erlaubten sie sich, unverblümt zur katastrophalen Lage Stellung zu nehmen.
Wir alle wollen Veränderung, aber die Angst hält uns davon ab. Nur hilft uns das nicht weiter angesichts dieser korrupten und zynischen Regierung, die sich auf unsere blinde Gefolgschaft verlässt. Das Bildungssystem ist kollabiert, die Energieversorgung, unsere gesamte Gesellschaft. Wir halten die da oben zu Recht für schuldig, denn sie behandeln uns wie Dreck. Aber etwas zu verändern oder weiterhin Not zu leiden, das hängt auch von uns ab.
Anfang Februar wurden beide verhaftet und wie üblich in solchen Fällen wegen Feindpropaganda und Anstiftung zu kriminellen Handlungen angeklagt. Ihnen droht eine jahrelange Gefängnisstrafe.
Hola, un saludo de La Habana.
Joanny Sanchez dagegen, Kubas berühmteste Bloggerin, kann zu einem Frühstückscafé, allerdings ohne Zucker, einladen. Sie hat alle Formen staatlicher Repression erlitten. Und es ist ihr dennoch gelungen, sich einen gewissen Spielraum für Kritik an den Zuständen zu schaffen. Ihr populärstes Projekt heißt Cafecito Informativo. Dieser viertelstündige Podcast ist auch auf der Insel zu hören, wenn es Strom gibt. Darin kommentiert Joanny Sanchez von Montag bis Freitag aktuelle Ereignisse, wie zum Beispiel das von der kubanischen Küstenwache vergangene Woche gestoppte Schnellboot mit schwer bewaffneten Exilkubanern.
Einer der mutmaßlichen Attentäter auf der Liste, die das Innenministerium verbreitete, war an der Aktion gar nicht beteiligt, sondern lebt in Miami und hat dies in Interviews klargestellt. Wie kann ein solcher Irrtum überhaupt passieren, inmitten von politischen Verhandlungen zwischen Washington und Havanna?
Kulturelle Aktivitäten finden trotz aller Not noch immer auf der Insel statt, allerdings auf Sparflamme. Und die wenigen kritischen Stimmen sind ständig bedroht.
Über Stimmen aus der Kunst- und Kulturszene Kubas berichtete Peter B. Schumann. Diese Geschichte ist so brutal wie seltsam. Eine Frau wird gezwungen, das Herz ihres Liebhabers zu essen, nachdem dieser von ihrem Ehemann umgebracht wurde. Als sie erfährt, was sie tatsächlich verspeist hat, begeht sie Suizid. Die Handlung der Oper Written on Skin, komponiert von George Benjamin, ist äußerlich sparsam, innerlich eine emotionale Höllenfahrt. Martin Crimp orientierte sich für sein Libretto an einer mittelalterlichen Erzählung. Die Regisseurin Tatjana Görbatscher hat Written on Skin nun für die Oper Frankfurt neu inszeniert. Gestern war die Premiere, die unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs gesehen hat. Ich habe ihn gefragt, warum gerade dieses seltsame Stück so ein Erfolg ist und immer wieder gespielt wird.
Also ein Aspekt ist schon die Handlung, die ja was eben sehr Archaisches hat, eine Dreiecksgeschichte im Grunde, aber dann auch etwas sehr Mythologisches, und durch das Libretto von Martin Crimp gibt es eine ganz eigenwillige, eigensinnige, auch etwas sperrige Poesie in dem Ganzen, eine kristalline Sprache, die die Gefühlszustände der Figuren sehr gut herausholt, die aber auch dann durch die Engelsfiguren, die ja kommentieren, dieses Stück gleichsam begleiten und ab und zu auch einschreiten, ganz verschiedene Ebenen aufschließen. Und das ist, glaube ich, ein sehr postmoderner Zugang, der ein Aspekt ist, der beim Publikum auch ankommt, weil man eben was Rätselhaftes hat, aber gleichzeitig ist es auch verständlich und so eine Ursituation. Und das Zweite ist natürlich die Musik vom Siemens-Preisträger George Benjamin, der war auch gestern da, eine Musik, die, was die Gesangsstimmen betrifft, unglaublich fein ausgehört ist. Benjamin arbeitet ja extrem skrupulös und das Orchester, die ganzen sehr genauen, flirrenden Effekte, die er hat. Auf der anderen Seite die etwas ins Mechanische gehende Textur, die so gestaltet ist, dass da jede Nuance stimmt und dass auch die Sängerinnen und Sänger nie überdeckt werden. Das ist eine Musik, die einen sehr anspricht und anspringt, trotz einer gewissen Brutalität.
Die jeweiligen Inszenierungen des Stücks sind relativ unterschiedlich besprochen worden. Was hast du für einen Eindruck von der Inszenierung in Frankfurt gestern?
Naja, bei der Uraufführung von Katie Mitchell gab es ja eine Parallelwelt oder mehrere Parallelwelten. Man konnte schauen, wie sich die Dinge nebeneinander gleichsam entwickeln. Und das ist jetzt anders bei Tatjana Görbatscher. Klaus Grünberg hat eine Bühnenlandschaft geschaffen aus so ja abstrakten einzelnen Teilen. Das sieht fast wie computergeneriert aus, schwarz alles. Und man sieht im Hintergrund eine kleine Landschaft aus Wolkenkratzern, die ab und zu auch beleuchtet werden. Man sieht überhaupt so ein paar Häuschen auch, ein Bett auch, alles in Miniatur. Das bedeutet, wir sind in der Ferne letztendlich von der Perspektive her. Wir schauen auf eine Zivilisation aus der Ferne. Es ist eine gewisse Fremdheit und dort spielt sich diese Handlung ab. Ganz am Ende, das muss ich jetzt spoilern, sind wir dann wirklich außerhalb unserer Welt und unserer Zeit. Man sieht die Erde gleich dreimal übrigens dann am Himmel plötzlich auftauchen. Es geht gleichsam in den Kosmos hinein. Und das passt, finde ich, sehr, sehr gut. Es ist eine extrem genaue Personenführung, ein Ausloten der Gefühle, und auch da bleibt dieser gewisse Rätselcharakter des Ganzen auch noch bestehen.
Lass uns noch ganz kurz zur Besetzung kommen, wo wahrscheinlich dann doch Bo Skofus als männlicher Protagonist heraussticht. War das eine Partie, die ihm lag?
Ja, Bo Skofus hätte eigentlich die Uraufführung in Ex singen sollen und das kam damals nicht zustande. Das war jetzt sein Rollendebüt. Das ist eine ganz starke Interpretation. Man muss sehr viel Kraft haben für diese Rolle des Protektor und auch eine gewisse Kantigkeit, die hat er in der Stimme. Und auch das Team insgesamt war sehr gut. Es gibt den Countertenor Juri Juschkewitsch, der den Boy eben gesungen hat und gleichzeitig den ersten Engel. Diese Partien werden beide von ihm interpretiert. Das ist hinreißend, das ist wirklich zwischen den Geschlechtern vokal und auch darstellerisch changierend. Und Elisabeth Reiter als Agnes war auch absolut überragend. Wir haben ja ganz am Anfang ein bisschen schon gehört, wie das Orchester von der Textur her klingt. Und jetzt hören wir Elisabeth Reiter und Juri Juschkewitsch, also die Begegnung zwischen Agnes und dem Maler, dem Boy.
Musik aus der Oper Written on Skin von George Benjamin. Jörn Florian Fuchs berichtete über die Neuinszenierung an der Oper Frankfurt. Es war ein ziemlich radikaler Gedanke, der die Kunst des 20. Jahrhunderts geprägt hat. Nämlich, dass Kunst und Leben nicht zu trennen sind. Die Dada-Bewegung steht dafür, Fluxus und auch vieles, was zeitgenössische Künstler hervorbringen. Aber kaum jemand hat das eigene Leben von Sex bis zur Krebserkrankung so schonungslos zum Thema gemacht wie die britische Künstlerin Tracy Emin. Die Tate Modern widmet der 62-Jährigen nun eine große Retrospektive. Unsere Korrespondentin Gabi Biesinger war dort.
Das berüchtigte zerwühlte Bett ist wieder zu sehen in der Tate Modern. Emins eigenes Bett, in dem sie 1998 4 Tage lang litt und einer zerbrochenen Liebe hinterher trauerte. Besudelte Laken, leere Flaschen, Kondome, Gleitcreme, ein Schwangerschaftstest, ein Mikrokosmos der Themen, die sich durch Emins Werk ziehen. Und ein Schock für die Öffentlichkeit, als das Bett 1999 erstmals ausgestellt und für den Turner Prize nominiert wurde, schildert Kuratorin Jess Baxter. Die Leute haben sich aufgeregt, die Medien waren sehr unerbittlich mit Tracy, sie musste diese Installation immer wieder verteidigen. Es ist interessant, wie sich die Kultur jetzt verändert hat. Wir verstehen psychische Gesundheit jetzt besser und das Bett wirkt viel zarter, als es damals beschrieben wurde. Auch Emins eigenes Bett ist inzwischen viel bequemer und luxuriöser geworden, schildert die 62-jährige Künstlerin lachend in Interviews.
My bed is pretty luxurious.
A Second Life, ein zweites Leben, heißt die Ausstellung in der Tate Modern. Und Emin fühlt sich so, als habe sie nach ihrer Blasenkrebsdiagnose ein zweites Leben geschenkt bekommen. Sie habe damals nicht gewusst, ob sie nach der Operation noch lange leben würde. In den vergangenen 5 Jahren sei sie so produktiv gewesen wie in ihrem ganzen Künstlerinnenleben davor zusammengenommen. Emins neueste Fotografien zeigen ihren von der Krebsoperation gezeichneten Körper. Sie hat einen künstlichen Blasenausgang, trägt einen Urinbeutel bei sich. Wenn sie die Beutel wechselt, blutet es manchmal aus der Bauchdecke. Daran musste sie sich erst gewöhnen. Ich habe das gehasst, aber dann ging mir auf, es ist eigentlich schön. Denn dieses Stoma hält mich am Leben. Karminrot, eine Farbe wie getrocknetes Blut dominiert auf Emins Gemälden, meist mit Pinselstrichen skizzenartig hingeworfene Frauenfiguren. Schwere Bronzeskulpturen zeigen versehrte Körper. Patchwork-Decken mit Symbolen und gestickter Schrift, Erinnerungen an Kindheit und Heimat zum Reinkuscheln. 2 Räume widmet die Ausstellung dem Thema Abtreibung. Emin hatte selbst 2. In einem Video schildert sie, abzutreiben sei ein Fehler gewesen, widersprüchlicherweise aber der beste, den sie je gemacht habe.
Abortion was a mistake, but it's the best fucking mistake in the whole of my life.
Zu sehen ist auch einer ihrer frühen Filme, Why I Never Became a Dancer von 1995. Erzählt wird die Geschichte, wie sie mit 13 die Schule verließ, vergewaltigt wurde und danach mit vielen Männern Sex hatte, aus einer Art Kontrollzwang heraus. Und dann 1978 mit 15 nahm sie an einer Disco-Meisterschaft teil. Sie war auf der Tanzfläche auf dem besten Weg zu gewinnen und dann fingen sie an zu rufen.
Slide, slide, slide.
Slack, Abschaum. Die meisten, die sie verspotteten, waren Männer, mit denen sie geschlafen hatte. Sie rannte unter Tränen raus. Doch der Film endet damit, dass sie tanzt und sich an den Männern ergötzt, die versucht hatten, sie fertig zu machen. Emmins Werk erzählt von der Ernsthaftigkeit und der Zerbrechlichkeit des Lebens aus der Perspektive einer Frau, die ziemlich viel durchgemacht hat.
It's about the seriousness of life and the fragility of it all.
I think she's an amazing trailblazer for artists, for women.
Sie ist eine unbestrittene Wegbereiterin für weibliche Kunst. Sie entschuldigt sich nicht für das, was ihr passiert ist, und darum ist Tracy Emin so eine Inspiration.
And that's why her work is so inspiring.
Gabi Biesinger über die große Tracy Emin-Retrospektive in der Tate Modern in London. In den Kulturmeldungen mit Hannah Rau geht es zuerst um einen bemerkenswerten Fund aus Amsterdam.
Das Niederländische Rijksmuseum hat ein bisher unbekanntes Werk von Rembrandt entdeckt. Jahrzehntelang war es in Privatbesitz. Ab Mittwoch wird das Gemälde als Dauerleihgabe in Amsterdam zu sehen sein. Es zeigt eine biblische Szene, den Priester Zacharias, der die Kunde von der Geburt seines Sohnes Johannes des Täufers erhält. Der Erzengel Gabriel erscheint dabei lediglich als Lichterscheinung im ansonsten dunklen oberen rechten Eck. Auch Jonathan Bicker, Kurator für niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts am Rijksmuseum, kannte das Bild bis vor wenigen Jahren nicht. Dann erreichte ihn eine Anfrage des Besitzers und er wurde hellhörig.
Wir erhalten viele solcher E-Mails mit Anfragen zur Recherche von Gemälden. Die meisten müssen wir sofort ablehnen, da sie offensichtlich nichts mit Rembrandt zu tun haben. Aber diese Anfrage fanden wir interessant. Deshalb haben wir den Besitzer gefragt, ob er das Gemälde selbst nach Amsterdam bringen könnte.
Das tat er und das Team des Rijksmuseums machte sich an die Arbeit. Erst untersuchten sie das Holz, prüften, ob es wirklich aus dem 17. Jahrhundert stammte. Dann untersuchten sie die Grundierungen und die Farbe und stellten fest, dass es sich um dieselben Materialien handelte, die Rembrandt auch in anderen Werken verwendet hatte. Stellt sich die Frage, warum hat ein Gutachter im Jahr 1960 Rembrandt als Urheber ausgeschlossen?
Ich glaube, dass sie ihr Urteil lediglich auf Grundlage von Schwarz-Weiß-Fotografien und/oder Reproduktionen des Gemäldes gefällt haben und dass sie das Gemälde nie selbst gesehen haben.
Anders Jonathan Bicker und sein Team. Nach 2 Jahren gründlicher Forschung mittels modernster Technologien sind sie sicher, Rembrandt ist der Schöpfer. Das Gemälde werfe ein neues Licht auf das Werk des niederländischen Meisters.
Yes, definitely, because it is an addition.
Ja, auf jeden Fall. Denn wir wussten bisher nicht, dass Rembrandt dieses Motiv gemalt hat. Es stammt aus dem Jahr 1633. In dieser Zeit widmete sich Rembrandt vor allem der Porträtmalerei. Doch eigentlich wollte er Historienbilder malen. Historienbilder umfassten damals auch biblische Szenen. Und dies ist eine solche Szene. Es ist also eine neue Entdeckung und eines der wenigen biblischen Motive, die Rembrandt in dieser Zeit gemalt hat.
So Jonathan Bicker vom Amsterdamer Rijksmuseum. Der Zeichner Louis Morschatz war 6 Jahrzehnte lang Hauskarikaturist der Süddeutschen Zeitung. Mit gespitztem Bleistift kommentierte er die Großereignisse und Elefanten der Weltgeschichte. Vom Vietnamkrieg bis Donald Trump. Am berühmtesten aber wurde sein Kinderbuch über einen kleinen Maulwurf auf der Flucht. Den Maulwurf Grabowski, dessen Heimat von Baggern aufgerissen wird, weil seine Wiese einem Baumarkt weichen soll. Eigentlich hatte er das Buch für seine Tochter geschrieben, dann wurde es ein Klassiker und wieder übersetzt und neu aufgelegt. Jetzt ist Louis Morschatz im Alter von 90 Jahren gestorben. Das Exilmuseum in Berlin verzichtet vorerst auf den geplanten Neubau am Anhalter Bahnhof. Die Direktorin der Trägerstiftung, Ruth Uhr, hält das opulent geplante Ausstellungshaus für nicht finanzierbar. Die Baukosten sind demnach von 27 auf 130 Millionen Euro gestiegen. Das Exilmuseum soll nun Anfang 2028 in einer alten Villa in Berlin-Charlottenburg eröffnen.
Das waren die Kulturmeldungen mit Hannah Rau. Mehr zur Lage in Nahost und den Folgen des Krieges auch für die deutsche Wirtschaft gleich in den Informationen am Abend. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.